ARD.
Der Club seltsamer Berufe nach G.K. Chesterton von Heinrich Böll. Der Besuch des Landpfarrers.
Sie können das Gas abstellen, Henry. Aber lassen Sie die Stichflamme brennen und denken Sie daran, ein neues Stück Seife hinzulegen, ja?
Sehr gut.
Ist das Taxi bestellt?
Das Taxi ist bestellt. Kommt Punkt 10 nach 8.
Schön. Dann haben wir noch 8 Minuten Zeit. Ach, würden Sie mir bitte helfen, die Krawatte zu binden,
ja?
Und nehmen Sie dann später die Blumen aus der Vase und wickeln Sie sie in Seidenpapier.
Sehr wohl, Sir. Es hat geklingelt, Sir.
So, ich habe nichts gehört.
Es hat bestimmt geklingelt.
Also meinetwegen schauen Sie nach. Aber ich bin für niemanden zu sprechen, außer für Herrn Grant. Sagen Sie, ich bin eingeladen und dabei mich gerade umzuziehen, nicht wahr? Das wird sicher Grant sein. So, Krawatte sitzt, Hemd sieht tadellos aus. Na, jetzt dürfte das Taxi bald kommen.
Ein Herr, ein Pfarrer wünscht Sie sehr, sehr dringend zu sprechen.
Haben Sie ihm denn nicht gesagt, dass ich gerade...
Ich habe alles gesagt, aber er ließ sich nicht abweisen. Es muss sehr dringend sein. Hier ist seine Karte.
Alice Shorter, Pfarrer, bittet in einer höchst dringenden Angelegenheit eine kurze Unterredung. Mein Gott, sagen Sie ihm, dass ich bei Miss Thornton eingeladen bin und dort Captain Fraser treffe. Er wird ihn sicher kennen. Sagen Sie bei Fraser, dem besten Schimpansenkenner der westlichen Welt.
Ach, ich habe den Eindruck,
aber dass... Aber ich kann Miss Thornton nicht warten lassen. Außerdem ist das Taxi bestellt. Ich kenne Herrn Shorter gar nicht, habe noch nie seinen Namen gehört. Bitte, da ist das Taxi schon. Versuchen Sie also, den Kerl loszuwerden.
Aber es ist so ein schüchterner... Sehr alter und würdiger Landgeistlicher, mit weißem Backenbart, so rührend und hilflos. Ich habe den Eindruck, dass es wirklich sehr wichtig ist.
Ja, also führen Sie ihn meinetwegen für 3 Minuten ins Wohnzimmer und sagen Sie dem Taxichauffeur, er soll warten.
Sehr wohl.
Ich bedauere, Herr Swinburne, ich bedauere sehr. Ich finde keine Worte. Ich bedauere außerordentlich. Ich kann zu meiner Verteidigung nur anführen, es ist eine Angelegenheit von äußerster Wichtigkeit. Verzeihen Sie mir bitte vielmals.
Ja, ich verzeihe Ihnen gern, lieber Pfarrer, aber ich muss wiederholen, was Ihnen mein Diener schon sagte. Ich bin eingeladen. Sie sehen gerade, ich bin ja umgezogen. Das Taxi wartet unten und ich kann jetzt nicht mehr...
Sie sehen... Was ich zu sagen habe, das ist ja so schrecklich, es ist ja so fürchterlich. Mein Leben ist bisher immer so ruhig und friedlich verlaufen. Ach Gott, wenn Sie wüssten.
Also vielleicht können Sie sich kurz fassen. Ne?
Es tut mir außerordentlich leid, dass ich Sie aufhalte. Aber ich wäre ja nicht gerade zu Ihnen gekommen, wenn Ihr Freund Major Brown Sie nicht gerade mir empfohlen hätte.
Ach, Major Brown?
Ja. Er erzählte mir, Sie hätten ihm in einer sehr schwierigen Lage geholfen. Und die Schwierigkeit, die mich veranlasst, zu Ihnen zu kommen, mein Herr, es geht um Leben und Tod eines Menschen.
So gut, ich will Sie anhören, aber sprechen wir zunächst einmal ganz offen. Wird's lange dauern? Ich müsste nämlich das Taxi sonst abbestellen.
Ich habe gewiss kein Recht, Ihre eines wildfremden Menschen Zeit in Anspruch zu nehmen. Ich habe natürlich kein Recht auf Ihre Zeit. Und wenn Sie gehen müssen, so gehen Sie. Das ist Ihr Recht, Ihr gutes Recht. Aber wenn Sie zurückkommen, wenn ich warten muss, bis Sie zurückkommen, so wird ein Mensch tot sein.
Also, gut. Henry?
Ja?
Bezahl den Taxichauffeur. Häng meinen Mantel wieder in den Schrank und bring eine Flasche Whisky. Oder mögen Sie keinen Whisky hochwürden?
Offen gestanden halte ich dieses Getränk nicht für angemessen, Herr Swinburne. Aber wenn Sie glauben, dass Fraser, der Schimpansenfraser, wichtiger ist, wenn Sie glauben, dass Ihre Einladung wichtig ist...
Reden wir nicht mehr darüber. Legen Sie ab. Setzen Sie sich bitte. Mögen Sie eine Tasse Tee oder ein Glas Wein?
Tee. Wenn's beliebt.
Henry, also Tee für den Herrn Pfarrer und für mich Whisky. Und bring die Sache mit dem Taxi in Ordnung, ja?
Sehr wohl.
So, na, nun erzählen Sie, damit wir handeln können.
Wir werden handeln müssen. Und ich bin ja so froh, Ihres Beistands gewiss zu sein. Ich habe ja so Schreckliches durchgemacht, Herr Swinburne. Als Pfarrer von Schönze in Essex habe ich solche Dinge nie erlebt.
Ja, zum Beispiel?
Als Pfarrer von Schönze in Essex, da bin ich niemals gezwungen worden, mich als alte Frau zu verkleiden und in dieser Verkleidung an einem Verbrechen teilzunehmen.
Wie bitte?
Nicht ein einziges Mal ist mir so etwas passiert. Meine Erfahrung mag nicht ausreichen, sie mag völlig ungenügend sein, aber es ist mir einfach nicht passiert.
Ich habe noch nie gehört, dass derartige Dinge zum Pflichtenkreis eines Landgeistlichen gehören. Allerdings muss ich hinzufügen, dass ich im kirchlichen Dingen nicht kompetent bin. Entschuldigen Sie, also, vielleicht habe ich Sie nicht recht verstanden. Als was mussten Sie sich verkleiden?
Als alte Frau. Als alte Frau.
Als alte Frau? Ja, wie ging denn das vor sich?
Ich will ganz von vorne, ich will von Anfang beginnen und Ihnen meine Geschichte so genau ich kann erzählen.
Ja, bitte.
Heute Morgen, 17 Minuten nach 11, verließ ich das Pfarrhaus, um einige Besuche zu machen und gewisse Verabredungen einzuhalten. Zuerst besuchte ich Herrn Jervis, den Schatzmeister der Liga für christliche Unterhaltung. Ich verhandelte mit ihm über die Summe, die der Gärtner Parks für das Walzen der Tennisplätze errechnet hatte. Dann besuchte ich Mrs. Arnett, eine sehr fromme, aber ständig bettlägerige Dame. Sie ist die Verfasserin verschiedener kleiner Erbauungen. Büchlein. Außerdem hat sie einen Versband veröffentlicht, der, wenn ich mich nicht täusche, Heckenrosen heißt. Es kann aber auch sein, dass der Versband Blumen, allgemein Blumen heißt. Doch bin ich bereit, über diesen Punkt genaue Auskunft einzuholen.
Naja, das ist ja vielleicht nicht so wichtig.
Ja, Sie mögen recht haben. Nun, also, und dann ging ich zu Herrn Carr, zu Herrn Robert Carr. Wohlverstand, nicht zu Herrn James Carr. Mit letzterem verkehre ich nicht mehr, seit er den Bloomsmanny Post bezieht. Ich ging also zu Herrn Robert Carr, der manchmal bei uns die Orgel spielt. Ich hatte mit ihm zu verhandeln in der Angelegenheit eines dem Kirchenchor angehörigen Knaben, der beschuldigt worden war, Löcher in die Orgelpfeifen geschnitzt zu haben. Oh. Ich konnte nicht erklären, ob die Beschuldigung, die übrigens von Miss Daly erhoben worden ist, ob diese Beschuldigung zu Recht oder zu Unrecht erfolgte. Jedoch bin ich geneigt anzunehmen, dass sie zu Recht erfolgte. Der Knabe heißt übrigens Stevens und ist schon einmal dabei ertappt worden, dass er Knallerbsen in den Versammlungsraum warf, als der Schutzbund dreifacher Mütter tagte. Ja, dem Bengel ist allerlei zuzutrauen.
Herr Hofwürden, vielleicht könnten Sie sich bitte auf das Wesentliche beschränken.
Alles ist wesentlich. Schön. Also das war nun mein Besuch bei Herrn Robert Carr. Von dort ging ich unmittelbar zur Sitzung des Caritas-Vereins, der diesmal bei Miss Brett tagte. Diese Sitzungen finden gewöhnlich im Pfarrhaus statt.
So.
Aber da meine Frau sich nicht recht wohlfühlte, so hatte Miss Brett liebenswürdigerweise ihr Haus zur Verfügung gestellt. Miss Brett wohnt noch nicht lange in meiner Gemeinde, spielt aber innerhalb der Vereinsarbeit schon eine recht tätige, ich möchte fast sagen, emsige Rolle. Ohne Miss Brett könnte...
Darf ich Sie bitten, da es, wie Sie sagen, doch um ein Menschenleben geht, bitte recht bald auf den, wenn ich so sagen darf, Kern der Sache zu kommen.
Ja, aber ich bin doch schon dran. Hören Sie, als ich bei Miss Brett ankam, da waren nur 4 unverheiratete Damen anwesend, die sehr eifrig nähten und strickten.
Aha.
Es ist mir, selbst wenn ich mein Gedächtnis aufs Äußerste anstrenge, unmöglich, die gesamte Unterhaltung genau wiederzugeben.
Na, das ist doch vielleicht nicht so wichtig.
Ja, aber gerade das wäre ja wichtig. Ja, ich kann nur sagen, dass die Unterhaltung von der bewundernswertesten Begeisterung für gute Werke getragen wurde und dass sie sich im Wesentlichen um Socken drehte.
Socken?
Ja.
Das ist allerdings sehr wichtig.
Nicht wahr?
Ja.
Und nun geben Sie Acht. Ich entsinne mich noch genau, dass eine der Damen, eine magere Person mit Wollschal, sie wurde mir als Miss James vorgestellt, die Bemerkung machte, sie findet das Wetter sehr veränderlich.
Ach.
Ja. Und dann bot mir Miss Brett Tee an. Ich nahm ihn, weiß jedoch nicht mehr, mit welchen Worten ich ihre Freundlichkeit quittierte. Dann zog ein gewisse Miss Mowbray meine Aufmerksamkeit auf sich. Eine kleine, zierliche Dame mit aristokratischen Gebärden, mit silbernem Haar und blühenden Wangen. Ihre Ansichten über Vorstecklätzchen und Kinderschürzen wurden zwar im Hinblick auf meine Person mit geziemender Ehrerbietung vorgetragen, waren aber doch von großer Kühnheit. Nun ja, ich blieb also etwa 10 Minuten bei den Damen, ja, erhob mich dann, um mich zu verabschieden, und während ich damit anfing, hörte ich etwas, das mir außerordentlich erschien.
Ah, was hörten Sie denn?
Ich hörte Miss Mowbray die folgenden außergewöhnlichen Worte sagen. Ich prägte sie mir genau ein, notierte sie später, als es die Umstände mir erlaubten, auf ein Blatt Papier.
Oh, sehr.
Warten Sie, ich habe doch dieses Stück Papier bei mir. Wo habe ich es denn? Da, ja.
Bitte, ja, zeigen Sie doch
mal. Also, ich hörte Miss Mowbray zu Miss James sagen: Nun leg du los, Willi.
Das ist allerdings ungewöhnlich.
Nicht wahr?
Ja.
Diese Äußerung fiel mir auf. Sie war mir völlig unverständlich. Vor allem erschien mir sonderbar, dass eine unverheiratete Dame eine andere unverheiratete Dame mit Willi anredete.
Gewiss.
Meine Erfahrungen mögen, wie ich schon andeutete, unvollständig sein. Ledige Damen mögen, wenn sie unter sich sind, Umgangsformen haben, die ich nicht kenne. Aber diese Anrede, die erschien mir zu seltsam. Vor allem stand sie in offenbarem Widerspruch zu Miss Mowbrays aristokratischen Gebaren. Ich war also sehr erstaunt.
Ja.
Nahm aber dennoch meinen Regenschirm und meinen Hut und wollte zur Tür gehen. Aber da sah ich die magere Dame mit dem Wollschal, Miss James,
James,
aufrecht gegen die Tür lehnen, aus der ich gerade hinausgehen wollte. Sie strickte noch, und ich nahm an, dass ihre merkwürdige Haltung nur einer sehr altjüngferlichen Laune entspringe und sie meine Absicht hinauszugehen nicht erkannt habe.
Ja.
Ich sagte darum sehr freundlich: Es tut mir außerordentlich leid, Sie stören zu müssen, Miss James, aber ich muss wirklich gehen, ich habe noch. Und hier unterbrach ich mich selbst, denn Miss James' Antwort war wiederum außerordentlich. Ich habe mir auch diese Antwort später notiert.
Aha, ja.
Sie sagte: Halt die Klappe, alter Quasselkopf.
Wiederum außerordentlich. Wir scheinen uns jetzt dem Kern der Sache zu nähern.
Ja, wir sind mittendrin, mein Herr. Nur hören Sie das Schreckliche, was Miss Brett, meine geschätzte Helferin und Freundin, sagte. Sie sagte: Such das Bild raus, Oskar, und leg die anderen Klamotten zurecht. Was? Wenn er sich mausig macht, musst du die Kammerzofe spielen. Mir wurde schwindelig, Herr Swinburne. Mir schossen allerhand Gedanken durch den Kopf. Ja, konnte es denn nicht möglich sein, dass unverheiratete Damen unter sich einen geheimen Zirkel gebildet hatten, in dem allerlei Unfug getrieben wurde? Ich habe ehemals klassische Philologie studiert, Herr Swinburne.
Ah.
Ich erinnerte mich dunkel an die Mysterien der Bonatea und ihre sonderbaren freimaurerischen Anhängerinnen.
Ja, Freimaurer.
Ich dachte an die Hexensabbate.
Gottes Willen.
Ich war gerade bemüht, mir eine Verszeile über Dianas Nymphen in Erinnerung zu rufen, als mir Miss Mowbray von hinten ihren Arm um den Hals legte.
Was?
Und sofort wusste ich, dass das kein Frauenarm war. Miss Brett, oder sagen wir lieber die Person, die ich Miss Brett genannt hatte, stand mit einem großen Revolver in der Hand an der Tür. Sie grinste breit.
Oh.
Miss James, oder wer sie immer war, stand noch an der Tür, in völlig unweiblicher Haltung übrigens. Sie hatte die Hände in den Taschen und den Kopf ganz verwegen schief. Sie war ein Mann.
Ein Mann?
Ich meine, er war eine, ich meine, dass er ein Mann war, meine ich.
Ja.
Der Mann, der einmal Miss Mowbray gewesen war, der presste mich fest. Und der einmal Miss Brett gewesen war, hielt den Revolver auf mich gerichtet. Die anderen wühlten im Hintergrund in einem Koffer.
Koffer.
Nun wurde mir alles klar. Das waren Verbrecher, die mich als Frau verkleidet entführen wollten. Den Pfarrer von Chuntsey in Essex wollten sie entführen. Ja, aber aus welchem Grund konnte ich annehmen, dass es Dissidenten seien? Der Kerl, der gegen die Tür lehnte, er war einmal Miss James gewesen, brüllte ungeduldig.
Nun mach schon voran, Heini. Zeig dem alten Trottel sein Ebenbild und sag ihm, was gespielt wird. Es wird Zeit, dass wir uns auf die Strümpfe machen.
Du bist wohl irre. Warum sollen wir das alte Rindvieh einweihen?
Weil ich dir sage, dass die Geschichte dann besser klappt. Wenn er weiß, was los ist, macht er seine Sache besser, als wenn er es nicht weiß. Selbst wenn er noch so ein oller Tatterkreis ist.
Willi hat Jens recht. Bring das Bild her.
Sie können sich denken, dass ich vollkommen erledigt war.
Allerdings, ja. Das ist ja ein starkes Stück. Nun erzählen Sie aber weiter, damit wir keine Zeit verlieren.
Das Schrecklichste stand mir ja noch bevor. Der Kerl mit dem Revolver ging zu denen, die in den Koffern wühlten, und kam mit einem Bild zurück.
Aha.
Und alle Überraschungen dieses furchtbaren Tages waren nichts gegen die, die ich beim Anblick des Bildes erlebte.
Ja, wieso denn?
Es war mein eigenes Bild. Die Tatsache, dass mein Bild in den Händen solcher Schurken war, hätte nur eine leise Überraschung hervorgerufen, aber nicht mehr. Und doch fühlte ich heftige Bestürzung. Die Ähnlichkeit war außerordentlich groß und der Hintergrund wie üblich. Ich stützte meinen Kopf auf die Hand und hob mich gegen eine gemalte Landschaft ab. Es war offenbar keine Momentaufnahme, sondern vielmehr eine sorgfältig ausgeführte Fotografie.
So, so.
Und was mich am meisten entsetzte, ich hatte nie für eine solche Aufnahme gesessen. Es war ein gespenstisches Gefühl. Aber der Kerl mit dem Revolver befreite mich aus meinem Zweifel.
Jetzt pass mal auf, wie ein Wunder geschieht. Jetzt wird's ernst, Pfaff. Bereit dich vor, Auge in Auge deinem Gott gegenüberzutreten.
Mit diesen Worten zog er das Bild aus dem Rahmen und ich sah, dass ein Teil des Bildes in weißer Tusche auf das Glas gemalt gewesen war, mein Backenbart und mein Bäffchen. Was aus dem Rahmen kam, das war das Bild einer alten Dame, die, den Kopf in die Hand stützend, sich vor einer Waldlandschaft abhob. Sie glich mir wie ein Sperling dem anderen. Und es hatte nur des Backenbartes und des weißen Bäffchens bedurft, um aus der alten Dame den Pfarrer von Chancy zu machen.
Feine Sache, was? Fabelhafte Ähnlichkeit. Schmeichelhaft für Sie und für die Dame. Und mit Respekt zu vermelden, äußerst angenehm für uns, da wir ein feines Ding damit drehen können. Sie kennen Oberst Hawker, was?
Ja.
Schön. Und dies hier ist seine Mutter. Kapiert.
Quatsch doch nicht so lange rum. Sag ihm, was er zu tun hat und Schluss.
Sehen Sie, Herr Pfarrer, wir wollen Ihnen ja ja nicht tun. Sie sollen so ja, wenn Sie wollen, ein Joltstück für Ihre Mühe haben. Und die Klamotten von der Ollen, sie soll mal sehen, wie fein sie darin aussehen.
Du kannst aber auch gar nichts richtig erklären, Willi. Hören Sie mal zu, Shorter, die Sache ist so. Wir wollen den guten Hawker heute Abend besuchen. Vielleicht freut er sich, wenn wir kommen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht liegt er tot in der Ecke, wenn wir rausgehen, vielleicht aber auch nicht. Sie wissen ja wohl, wie fest er sich immer einschließt und dass er keinen drin lässt. Nur wissen Sie nicht, warum er das tut. Nun, wir wissen eben warum. Weil er eine Menge Gold im Keller hat. Der einzige Mensch, den er rennen lässt, ist seine Mutter. Und wie gut sich das alles trifft, ne? Und was wir dabei für ein Schwein gehabt haben, das haben Sie ja gesehen. Sie sind seine Mutter.
Als ich das Bild sah, habe ich gleich gesagt, der olle Schotter, wie er leibt und lebt. Genau das waren meine Worte. Der olle Schotter.
Na, hab ich's nicht gesagt?
Hast du tatsächlich gesagt.
Was haben Sie mit mir vor? Was soll ich tun?
Ganz einfache Geschichte, Hochwürden. Sie ziehen jetzt die Klamotten von der Ollen an und das andere werden Sie sehen.
Es würde zu lange dauern, wenn ich alles im Einzelnen erzählen wollte, Herr Swinburne.
Nein, 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 ist ja äußerst interessant.
Ich, der Pfarrer von Chancy in Essex, zog die Kleider der Mutter des Obersten Hawker an.
Ja.
Der Abend brach schon herein und auf der dunklen Straße zog die seltsamste Damengesellschaft einher, die jemals über die Straßen des biederen Chancy zog. Dem Anschein nach waren wir sechs biedere alte Damen in schwarzen Kleidern mit altmodischen, aber sehr fein garnierten Hüten. In Wirklichkeit aber waren wir fünf Verbrecher und ein Pfarrer.
Mein Gott!
Ich zermarterte mein Hirn um ein Mittel zur Flucht zu ersinnen.
Ja, natürlich.
Lautes Schreien wäre, solange wir auf den stillen Straßen waren, Selbstmord gewesen. Ich hatte jedoch dauernd Heinis Revolver zwischen den Rippen. Einen der Vorübergehenden anzusprechen war unmöglich. Aber endlich kamen wir zu einer Laterne, wo ein Polizist stand.
Aha.
Der Pfarrer von Chancy, Herr Swinburne, war so weit, dass er sich entweder betrunken oder verrückt stellen musste.
Ja.
Er war so weit, Herr Swinburne. Als wir an die Laterne kamen, warf ich mich gegen sie und schrie:
Hurra! Hurra! Es lebe England! Haar schneiden bitte, aber nicht zu kurz. Renn in die königliche Marine! Hurra!
Aber hören Sie mal, das geht dann doch zu weit.
Kommst du wohl ruhig mit, dem Lump? Halt's Maul! Oder ich schlag dir ihn ins Genick, dass du das Kotzen kriegst.
Ich schrie, ich sang, ich bellte, ich war ganz außer mir, Herr Swinburne.
Ja,
ich machte die unmöglichsten Sachen, denn diese Straßenlaterne schien mir mein letzter Rettungspunkt zu sein.
Natürlich, natürlich.
War ich schon so sehr erniedrigt, so wollte ich mich noch mehr erniedrigen, um wenigstens nicht an einem Verbrechen teilnehmen zu müssen.
Wenn Sie Ihre Freundin nicht ruhig nach Hause bringen können, meine Damen, dann werde ich mich ihrer annehmen müssen. Betrunken ist sie ja gerade genug.
Wenn wir dich erst hier vorbei haben. Wirst du noch lauter brüllen, heulen wirst du. Wir werden dich bei lebendigem Leib verbrennen.
Stellen Sie sich 5 alte, niedliche Damen in guten Kleidern, die Gestalten frommer Wohlfahrtspflegerinnen vor und unter den Hüten die Gesichter von Teufeln.
Ach.
Es war ja grauenhaft für mich und ich tat etwas Entscheidendes, etwas Verzweifeltes.
Ja, was denn?
Ich stürzte mich auf den Polizisten, rannte ihm meinen Kopf in den Bauch und schrie:
Wie ist der Rasenweich?
Jetzt kommen Sie aber bitte mit.
Oh, bitte, Herr Wachtmeister, bemühen Sie sich nicht um unsere arme Freundin. Wir werden sie schon in aller Ruhe heimbringen. Sie trinkt zwar ein wenig viel, ist aber sonst eine vollkommene Dame. Nur ein bisschen überspannt. Vielleicht können Sie uns eine Droschke besorgen, ja?
Sie hat mich in den Magen gestoßen.
Ach, eine kleine Überspanntheit von ihr.
Ich will sie heimbringen. Sie bedarf der Pflege.
Nein, die werde ich jetzt in die Kur nehmen.
Die können Sie nicht kurieren. Die Medizin, die die nötig hat, haben wir nur alleine.
Ich will Ihnen mal was sagen, meine Damen. Die Überspanntheiten Ihrer Freundin, die gefallen mir nicht. Die Lieder, die sie singt, die sind ja ganz merkwürdig für eine Dame. Und ihr Aussehen, meine Damen, gefällt mir auch nicht bei näherem Zusehen. Wer sind Sie denn eigentlich?
Wir haben unsere Karten nicht mit. Sehen auch nicht ein, warum wir einen Polizisten, der so grob mit Damen ist, Rede stehen sollen. Sie haben kein Recht, uns grob anzufahren.
Damit drehten sich die 5 um und verschwanden in der Dunkelheit. Ja, aber was sollte ich tun?
Ja.
Ich hätte mich dem Polizisten eröffnen können. Doch muss ich gestehen, dass ich keine Lust dazu empfand, meine Erniedrigung zu einer öffentlichen zu machen. Und auf dem schmalen Pfad der Pflicht kann es ja auch für einen Geistlichen sich einmal als notwendig erweisen, wie eine betrunkene alte Frau nach Hause zu torkeln.
Ja, ja.
So zog mich also halb der Polizist hoch, halb kroch ich selbst, und ich ließ mich 50 Meter weit führen, um den Polizisten in dem Glauben zu lassen, ich sei vollkommen betrunken.
Sehr gut.
Dann aber riss ich mich plötzlich los und rannte mit der Geschwindigkeit eines Schuljungen davon. Der Polizist war zu überrascht, wohl auch zu schwerfällig, mir nachzusetzen. Außerdem war es zu dunkel. Ich lief, ich rannte, ich raste und nach 5 Minuten befand ich mich auf freiem Feld, zog meine Frauenkleider aus und begrub sie in dem reinen Schoß der Erde.
Ja, jetzt müssen wir handeln, Herr Schotter. Mein Gott, es ist fast 12 geworden. Und der einzige Mensch, der uns helfen kann, ist mein Freund Basil Grant. Wir waren heute Abend zusammen eingeladen, aber jetzt ist er sicher längst zu Hause. Sind Sie einverstanden, wenn wir hinfahren?
Natürlich fahren wir zu Basil Grant.
Ihre Geschichte, die Sie mit so viel Realismus und Lokalkolorit erzählt haben, ist sehr eindrucksvoll, Herr Pfarrer. Aber erlauben Sie mir eine Frage. Kennen Sie Captain Fraser?
Den berühmten Schimpansen kennen?
Genau den. Kennen Sie ihn?
Ich habe von ihm gehört, aber ich kenne ihn nicht.
Aber Basil, wir müssen jetzt versuchen, Herrn Pfarrer Shorter hier zu helfen. Was hat die Geschichte mit Fraser zu tun, mit dem wir eingeladen waren?
Das ist es ja gerade. Das ist die richtige Spur. Weil wir mit ihm eingeladen waren, müssen wir sofort zu ihm.
Wann?
Sofort. Ich hole meinen Mantel.
Oh, das halte ich wirklich nicht für notwendig.
notwendig.
So, das halten Sie nicht für notwendig, Herr Shorter. Dann kann ich nur sagen, dass ich Sie gern mal ohne Ihren Backenbart sehen möchte.
Aber Basil, es scheint mir nicht die gegebene Zeit für Scherze. Wir müssen an den armen Hocker denken.
Ihren Bart möchte ich haben, Ihren Bart und Ihren kahlen Kopf.
Basil, bitte lass doch die Scherze.
Seinen Bart will ich haben, seinen Bart. Hey, bleiben Sie stehen. Hey, halten Sie.
Also gut, da hören wir auf, Herr Grint. Sie können mir nichts wollen. Ich stehe nicht im Konflikt mit dem Gesetz. Niemand erleidet den geringsten Schaden. Es ist nicht meine Schuld, dass unsere Gesellschaft so kompliziert arbeitet.
Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, aber ich will Ihren Bart und Ihren kahlen Kopf haben. Gehört beides Captain Fraser?
Oh nein, die liefern wir selbst. So. Die gehören nicht Captain Fraser.
Was soll denn das alles bedeuten? Was ist das für ein Durcheinander? Warum sollte Short das kahler Kopf, wenn er einen hat, Captain Fraser gehören? Was hat Fraser damit zu tun? Du warst doch mit ihm zusammen bei Miss Thornton, Basil.
Eben nicht, mein Lieber. Eben nicht. Ich wollte hingehen. Ich hatte das Taxi schon bestellt. Da bekam ich plötzlich Besuch von einem Herrn, der deinem Herrn Shorter verteufelt ähnlich sieht. Derselbe Bart, derselbe Kopf, dieselbe Stimme.
Was?
Ja, fast dieselbe Geschichte. Der Herr ist übrigens in meinem Schlafzimmer. Ruht sich ein bisschen aus. Ich habe mit ihm gerungen. So wie ich mit Shorter ringen musste.
In deinem Schlafzimmer ist er? Ja. Und du warst nicht bei Fraser?
Nein. Kommen Sie raus! Bemalter Schurke. Ihr Doppelgänger ist gerade angekommen.
Guten Abend.
Ja, Na, was sagst du jetzt?
Also, Basil, wenn du mein Freund bist und nicht willst, dass ich verrückt werde, erkläre mir bitte alles. Was bedeutet denn das?
Nicht viel, mein lieber Kirib. Nur kannst du deiner Sammlung seltsamer Berufe ein weiteres Stück einverleiben. Diese beiden Herren hier sind berufsmäßige Aufhalter.
Ja, was ist denn das?
Das ist ganz einfach. Die Sache ist wirklich nicht so wichtig. Wir werden dafür bezahlt, dass wir unter einem Vorwand Leute aufhalten, die unsere Klienten sich ein paar Stunden vom Halse halten wollen. Und Captain Fraser...
Captain Fraser, einer unserer besten Freunde, fährt heute für lange Zeit nach Ostafrika. Und die Dame, bei der wir ihn treffen sollten, naja, ich glaube, sie ist das, was er den Traum seines Lebens nennt. Und er wollte die 2 Stunden unbedingt mit ihr allein sein. Und da beauftragte er diese beiden Herren damit, uns zu Hause festzuhalten.
Da es sich um die Einladung einer Dame handelte, musste ich natürlich mit etwas sehr Starkem und Dringendem aufwarten.
Na, ich muss sagen, Sie haben Ihre Sache wirklich ganz vortrefflich gemacht.
Oh, für eine Empfehlung, schriftlich oder mündlich, wäre ich jederzeit dankbar.
Ja, Sie können sich kaum vorstellen, wie unser Geschäft blüht. So? Vom frühen Morgen bis zum späten Abend ist Hochbetrieb. Na, zweifellos sind Sie auch schon mal mit uns in Berührung gekommen, ohne es zu merken.
Was?
Ja, wenn ein alter Junggeselle Sie mit Yachtgeschichten langweilt, während Sie den sehnlichen Wunsch haben, einer jungen, blühenden Dame vorgestellt zu werden, so können Sie sicher sein, dass der alte Junggeselle mit den Yachtgeschichten von unserem Büro kommt. Na? Und wenn eine alte Dame Sie aufsucht und stundenlang über eine Wohltätigkeitsveranstaltung mit Ihnen spricht, während Sie gerade zu Schneiders gehen wollen, so ist die Dame von unserem Büro und Schneider lacht sich inzwischen ins Fäustchen.
Ja, aber etwas verstehe ich nicht ganz. Warum kamen Sie beide als Pfarrer?
Nur wenn Sie gleich nun mit zu Herrn Grant gegangen wären, da hätte es schief gehen können. Aber dem hat Captain Fraser vorgebeugt. Es kam ihm auf den Preis nicht an, da wollte er die besten Talente haben, zum höchsten Tarif. Bei uns aber wird für Pfarrer, wegen der Schwierigkeit, diese würdigen Herren richtig darzustellen, der höchste Tarif bezahlt. Wir bekommen für einen Besuch 10 Pfund. Wir beide sind jetzt dauernd als Pfarrer beschäftigt. Vorher waren wir immer Obersten. Der Tarif für einen Oberst, der beträgt 7 Pfund.
Ja, Majore, die liegen bei 5 Pfund. Und Ohnmächtige, die einem plötzlich in die Wohnung gebracht werden, kommen auf 6. Also, wenn Sie mal Bedarf haben sollten.
Fraser hätte mir nur einen kleinen Wink zu geben brauchen und er hätte 20 Pfund gespart. Aber er ist eben ein Gentleman. Und es wäre wohl auch nicht in Ihrem Sinne gewesen, meine Herren. Ja. Kommen Sie, wir trinken. Auf wen sollen wir trinken?
Auf das Wohl der Dame natürlich, mit der Captain Fraser allein sein wollte.
Mehr Krimi-Hörspiele und auch der ARD-Radio-Tatort sind jederzeit in der App der ARD-Audiothek zu finden.